Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Heute geht's nach Afrika. Ja, da kann man auch Auto fahren, man glaubt es nicht.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica. Hi.
Ja, hallöchen.
So, ich wollte heute eigentlich ein bisschen E-Bike fahren. aber ich wollte vorher den Träger an mein Auto montieren und den habe ich auch erfolgreich montiert und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich die Schlüssel. Die Schlüssel, wo sind sie denn eigentlich? Und ich habe anderthalb Stunden nach den Schlüsseln gesucht. In der Zeit wollte ich eigentlich Fahrrad fahren mit dem E-Bike, aber das muss ich doch nochmal verschieben, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Oder aufgegeben habe. Eins von beiden. Das ist mein privates Glück. Aber wir haben auch einen Gast oder eine Gästin heute dabei, nämlich Silvia Brutschin. Grüß dich, Silvia.
Hallo Jessica, hallo Jerome. Schön, euch wieder zu hören.
Ja, du bist ja schon des Öfteren bei uns zu Gast gewesen. Und du hast ja die Rive Maroc immer organisiert. Jedes Jahr, schon seit vielen Jahren. Eigentlich seit es diesen Podcast gibt, haben wir uns immer einmal im Jahr gesprochen. Jetzt hast du aber was ganz Neues gemacht, was super interessant ist, nämlich die Rive to Dakar. So, und das ist ja auch eine komplett verrückte Idee, weil da fährt man ja einmal quer durch die Wüste, oder?
Korrekt, Jerome. Der eine sucht seine Challenges in dem Moment, in dem er irgendwelche E-Bikes an Autos versucht zu befestigen.
Und scheitert grandios.
Und andere fahren durch die Wüste und schaffen das sogar.
Du sitzt gerade in Afrika, ne? Jetzt, wo wir jetzt gerade miteinander sprechen.
Ich sitze gerade in Afrika und zwar mitten einem Sahara-Sturm. Ich hoffe, es passt von der Umgebungslautstärke, aber es ist wirklich stürmig heute. Ja, und zwar kein Himmel zu sehen, sondern nur Sand. Interessant.
Okay, muss man dann zu Hause bleiben? Kann nicht vor die Tür gehen oder kann man dann schon nach draußen gehen?
Man bleibt dann schon eher zu Hause. Wir hatten heute Training, Fahrradtraining ist alles abgesagt worden, weil man schaut, dass man zu Hause bleibt und dass zu Hause alles irgendwie befestigt ist. Ja. Mhm. Also die Straßen sind leer.
Das heißt, ich bin heute nicht der Einzige, der heute Fahrrad fahren wollte und nicht konnte.
Stimmt, da
Aber schon wieder was gemeinsam.
Nicht schlecht.
Also, Rive to Dakar. Ich erinnere mich, du bist ja schon mal kreuz und quer durch Afrika gefahren mit deinem, Auto ist es ja nicht, es ist ja ein Lieferwagen, den du umgebaut hast, sozusagen. Da hast du, weil es ja da keine Ladesäulen gab, da hast du ja den Strom selber produziert mit Solarenergie. Das hat ja auch funktioniert, da haben wir auch schon drüber berichtet. Jetzt hast du die Rive to Dakar ins Leben gerufen. Aber Ladesäulen gibt es, glaube ich, in der Sahara nach wie vor nicht, oder?
Genau, das war ja meine Aufgabe letztes Jahr, dass ich so ein bisschen nach dreiphasigen Strom sozusagen auf Suche gehe. Und den hatte ich ja gefunden, so alle 300 Kilometer in der Sahara. Und jetzt war ja die Idee, dass wir daraus eine Ladeinfrastruktur machen. Und da habe ich eben verschiedene Fahrzeuge gesucht, die das mal ausprobieren wollen. Und da haben sich vier weitere Fahrzeuge gefunden, unter anderem ein Audi e-tron, ein Ford e-Mach Mustang, ein Kia Niro und was war der vierte? Oh ja, der Tesla X. Wie konnte ich vergessen? Und wir sind mit fünf Fahrzeugen sozusagen auf Tour gegangen und haben parallel diese Ladeinfrastruktur installiert. Und es hat besser geklappt, als ich dachte. Es gab überall Strom, wir konnten alle Fahrzeuge laden und es ist in solchen Gegenden gar nicht so selbstverständlich, weil auch Strom relativ instabil ist. Das haben dann die Teilnehmer eher auf dem Rückweg dann gespürt. Aber wir sind gut nach Dakar gekommen, ja.
Die ging aber ziemlich lang, oder? Also ich war ziemlich lang unterwegs. Ich war ja mit in der Gruppe, in der ich euch ausgetauscht habe das ein bisschen verfolgt. Nicht immer, gebe ich ehrlich zu, aber immer wieder mal reingeguckt. Ihr wart ja ziemlich lang unterwegs und ich dachte dann so immer, die sind immer noch nicht angekommen. Ich will auch ein Interview mit ihr machen, aber sie ist immer noch nicht da. Wie lange wart ihr denn unterwegs, um Gottes Willen?
Ja, Afrika ist immer für eine Überraschung gut. Ich bin das ja alles vorab gefahren und ich wollte das eigentlich auf 2 Wochen legen. Und da gab Es gab zwei Teams, die haben das zeitlich nicht hinbekommen und die haben mich so ein bisschen gepusht, es auf 10 Tage zu legen. Und ich habe es durchgerechnet und theoretisch hätte das funktionieren können. Wir haben es versucht in 10 Tagen. Jetzt sind wir nicht gebremst worden durch die Ladeinfrastruktur, sondern durch die Grenzen. Und das liebe Senegal hatte mir letztes Jahr noch 10 Tage Besuchsrecht sozusagen gegeben für mein Fahrzeug und dieses Jahr nur noch 2. Und das hat nicht funktioniert. Und da sind wir irgendwie 3, 4 Tage aufgehalten worden, um eben unser Visa zu bekommen. Und deswegen wurden es 14 Tage. Aber so im Rückblick war das echt super, weil es ist anstrengend und die Gruppe hat es sehr genossen, ein paar Tage nicht zu fahren. Nein, aber 2 Wochen ist gut und das wird so festgehalten und das war auch eine Erfahrung und Ziel und Zweck dieser ganzen Testfahrt war ja auch so ein bisschen zu testen, wie ist das Ganze für die Teilnehmer. Ich kann mich mit anderen immer vergleichen und auch, ne, wie ist die aktuelle Situation, wie sind meine Kontakte und ja, das war wichtig und ja, jetzt geht's weiter.
Du hast gerade gesagt, ihr habt Ladeinfrastruktur auch installiert. Wie darf man sich das denn vorstellen? Habt ihr da jetzt einen Schnelllader in die Wüste gestellt oder was kann ich mir da konkret jetzt drunter vorstellen?
Genau, also an diesen Spots, die ich ja entdeckt habe, mit diesem dreiphasigen Strom, haben wir dann Typ-2-Ladestation oder einfach nur eine einfache rote CE mit 32 kW hingelegt. Und es war jetzt auch wichtig, auch für den Elektroingenieur, den wir dabei hatten, dass der einfach auch testet, wie ist denn diese Stromquelle, die ich da gefunden habe, wenn wir mehrere Fahrzeuge auf einmal laden. Das heißt, wir haben sozusagen einen Ladestecker dort gelassen, vor Ort, den man auch weiterhin benutzen kann, aber haben selber dann an so einem Sammellader geladen. Mhm.
Das war eine relativ lange Strecke durch 3 Länder. Wie viele Kilometer waren das insgesamt?
Ja, ein Weg 2.500 Kilometer ab Südmarokko. Das heißt, davor haben ab Österreich, Deutschland kann man noch mal locker 2000 Kilometer drauf machen. Also insgesamt hin und zurück haben die Teams 10.000 Kilometer hingelegt.
Wow. Ja. Und was waren das für Menschen, die da mitgefahren sind? Weil man muss ja ein bisschen Zeit mitbringen. Also waren das Rentner oder waren das Selbstständige oder wer war da unterwegs?
Die ein oder anderen kennen die Doris aus Österreich. Die Doris ist Journalistin, hat sich also die Zeit nehmen können. Dann haben wir eine Person dabei, die hat 2 Jahresurlaube zusammengelegt. Dann hatten wir einen Rentner dabei und einen, das ist eine gute Frage, wir haben nicht so sehr über Arbeit gesprochen. Da weiß ich gar nicht.
Verständlich, dass man da nicht unbedingt über Arbeit spricht. Das kann ich gut nachvollziehen. So, ihr seid also losgefahren. Ziel war eben Dakar. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sind die Straßen da? Sind das einfach Autobahnen, auf denen ich fahre? Oder gibt es da Schotterwege? Oder fährt man tatsächlich mal so über Sandberge durch die Wüste? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe wirklich überhaupt keine Vorstellung.
Ganz gemischt. Also von den besten Straßen, die wir auch kaum in Deutschland haben, gibt es mittlerweile so den Sahara Highway. Der ist super. Dann gibt es aber auch mal wieder Straßen, die doch das eine oder andere Loch haben. Und dann sind wir auch durch einen Nationalpark gefahren. Das ging dann wirklich 50 Kilometer Piste. Und wir haben ja immer noch die ein oder anderen Sahara-Challenges. Das heißt, in jedem Land, sprich Marokko, Mauretanien und Senegal, gehen wir einmal in den Sand rein. Und da kann man dann schauen, wie weit man kommt, beziehungsweise wie schnell man sich wieder aus. Muss sein.
Aber ich nehme an, das waren alles Leute, die jetzt keine Erfahrung damit hatten, wie man sich durch eine Wüste bewegt, oder?
Tatsächlich haben 3 dieser Fahrzeuge schon mal bei der Rif Maroc teilgenommen. Und die sind auch ins Ziel gekommen. Ein Fahrzeug haben wir leider in Marokko verloren, muss ich ehrlich sagen. Aber das war eher so, weil der Reisepass verloren gegangen ist. Ich habe mir eine Liste gemacht, auf was ich alles hinweisen muss. Und auf der Liste stand aber nicht drauf, dass man immer aufpassen soll, wenn man bei einem Zoll vorbeigegangen ist, dass man auch seinen Reisepass wieder mitnimmt. Und diese Person hat es leider erst vor der mauretanischen Grenze bemerkt, dass der Reisepass noch in Nordmarokko liegt. Und es war ein bisschen ärgerlich. Ist aber jetzt auf meiner Liste. Und ich werde in Zukunft jeden bei Einreise in Marokko fragen, ob er auch seinen Reisepass hat. Das sollte auch nicht mehr vorkommen.
Das heißt, ein Team ist gar nicht angekommen, sondern relativ
ein
schnell
Team
wieder umgekehrt.
Nicht angekommen. Gekommen und das war ein bisschen schade, weil wir hatten 2 Teams dabei, die wollten unbedingt Paris-Dakar fahren. Und das ist ein Schweizer Team und ein österreichisches Team und beide sind extra über Paris gefahren. Und Ja, einer von beiden hat es dann geschafft. Die anderen sind nicht über Paris gefahren. Deswegen meinte ich, Paris-Dakar ist jetzt nicht unsere Challenge, aber es gibt die ein oder anderen, die wollten daraus Paris-Dakar machen und zum ersten Mal mit dem Elektrofahrzeug und so weiter. Und die hatten so ein bisschen Competition zwischen sich, weil der eine das nicht so toll fand, dass der andere das nachmacht. Und das hat sich dann aber von sich aus irgendwie erledigt, ja.
Und dann seid ihr immer morgens losgefahren, seid den ganzen Tag Auto gefahren und am Abend, wo seid ihr denn da untergekommen? Also habt ihr dann im Zelt geschlafen oder gab es da Hotels oder wie war das?
Ja, wir sind ja auf unsere Ladestation angewiesen gewesen. Deswegen sind wir immer in Hotels gegangen, wo wir einfach dann diese Ladeinfrastruktur gelegt haben. Jetzt hatten wir aber auch ein paar E-Camper dabei und die waren so ein bisschen so, Das heißt, wir haben versucht, da mal so eine Lösung zu finden, dass sie auch auf dem Parkplatz irgendwie, wenn der gut abgezäunt war, irgendwie schlafen konnten, werden aber für nächstes Jahr eine andere Lösung finden. Also, dass die E-Camper wirklich schön irgendwo draußen schlafen können und einfach während dem Abendessen, dem gemeinsamen Abendessen, dass die dann schon ihre Fahrzeuge aufladen können. Dieses Jahr waren wir ein bisschen wenig Teams. Das heißt, wir wollten wirklich schauen, ob die Fahrzeuge halt aneinander durchladen bis zum nächsten Morgen. Deswegen war das nicht so möglich. Aber ich bin ja auch eine E-Camperin und ich würde auch nicht so gerne auf irgendwelchen Parkplätzen schlafen, sondern lieber draußen in der Natur. Und das wird sich definitiv ändern. Ja.
Das heißt, du planst das dann auch wieder zu veranstalten mit mehr Teams, höre ich raus.
Genau, das war ja Ziel und Zweck. Also erstmal die Ladeinfrastruktur legen. Ich wollte es dieses Jahr noch nicht offiziell veranstalten, weil ich musste erstmal wissen, klappt das eigentlich alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen war auch, also die Teams, die teilgenommen haben, das war so ein bisschen auf freiwilliger Basis und die wussten auch, dass einfach keine Garantie für irgendwas ist. Deswegen bin ich auch noch nicht so groß davor rausgegangen, so nach dem Motto, wir fahren jetzt alle elektrisch nach Dakar, sondern erst so, jetzt bin ich gerade an der Pressemitteilung dran, so wo ich weiß, okay, wir haben es geschafft. Ist nochmal was anderes, wenn ich das alleine mache oder wenn wir halt in der Gruppe fahren. Und genau, das soll nächstes Jahr wieder im Januar stattfinden, auf 2 Wochen. Und ich habe mal ausgerechnet, dass wir das schaffen könnten vom Strom her mit 10 Teams. Und da sollen aber dann maximal 5 E-Camper dabei sein und ich sag mal so 5, die dann im Hotel auch laden.
Okay, das heißt, es wird nächstes Jahr diese Veranstaltung wieder geben. Was sind das denn für Voraussetzungen, wenn ich da mitmachen möchte? Erstens mal vom Zeit her ist klar, 14 Tage Zeit brauche ich, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil ich muss ja erstmal hinkommen nach Afrika mit meinem Autole. Aber da gibt es ja noch andere Dinge, die ich beachten muss, zum Beispiel die Kosten.
Ja, also Zeitfaktor, wir haben es mal ausgerechnet. Also man sollte mindestens 6 Wochen mitbringen für ab Deutschland und wieder nach Deutschland zurück. Das ist, was die Teams so gebraucht haben. Möglichkeit besteht eventuell, dass man in Dakar wechselt. Also es gab auch so ein Team, dass jemand dann in Dakar rausgeflogen und jemand Neues ist reingeflogen. Also das ist schon auch möglich. Frage, ob das Sinn und Zweck ist, wenn man so eine nachhaltige Veranstaltung macht, aber 6 Wochen ist halt, ne? Das ist für jedermann. Dann Voraussetzung ist natürlich die Reichweite. Also obwohl wir Ladeinfrastruktur gelegt haben, wir haben mit Wind zu kämpfen und so weiter. Also man sollte mindestens 300 Kilometer Reichweite mit 80 km/h fahren können. Ja, und um das Ganze zu genießen, ist es natürlich am besten, wenn man auch Offroad fahren kann, also in die Sahara rein. Weil wir ja, wie gesagt, diese 3 Challenges machen, ist keine Voraussetzung. Also wir hatten, also der Mustang E-Mach vom Ford, der war von Ford Europe gesponsert, sag ich mal, für die Tour. Und die Fahrerin hatte dann auch so ein bisschen Bedenken, wie das denn ist. Und sie will das Fahrzeug ja wieder heile zurückgeben. Das heißt, sie ist dann einfach bei jemand anderem mitgefahren. Deswegen werdet ihr auch auf den Bildern den schönen grünen Mustang kaum wo sehen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass man dann sein Fahrzeug irgendwo abstellt und bei jemand anderem das mitfährt. Kostenmäßig ist immer so eine Sache. Also man muss natürlich die Fahrt bis nach Südmarokko einplanen. Wenn man da sagt, das war auch eine Woche unterwegs, nicht alles in E-Camper. Für die E-Camper ist es natürlich ein bisschen reduzierter, wenn die dann an den Ladeplätzen, an den Raststätten, sage ich jetzt mal, im Worst Case übernachten und sich über Nacht vollladen. Ja, und dann natürlich auch die Veranstaltungskosten. Hier haben wir auch eine große Differenz einfach zwischen E-Camper und den Hotelkategorien. Die Hotels, die wir ausgewählt haben, sind halt relativ gute Hotels, dass wir auch einfach guten Strom bekommen. Und da liegen wir, ich mag sowas eigentlich nicht so, aber irgendwie muss es ja auch finanziert werden. Bei 14 Tagen haben wir jetzt mal ausgerechnet, da liegen die E-Camper bei 2.000 Euro.
Okay. Und die ins Hotel gehen, wie ich?
Die suchen
wobei, sich ich könnte auch mit dem Wohnwagen kommen, aber bis nach Afrika mit meinem Wohnwagen im Schlepp, das wird, glaube ich, schwierig.
Jerome, ich glaube, das scheitert an den 300 Kilometern, oder?
Das scheitert schon mal an den 300 Kilometern, ja. Mit dem Wohnwagen
komme ich. Mit dem Leaf nicht anders.
Ja, da komme ich ungefähr 120.
Du hast doch den Twizy jetzt abgegeben.
Ja.
Habe ich letzte Woche gehört.
Ja, den habe ich abgegeben.
Mit dem Twizy wolltest du es ja nicht fahren. Tatsächlich haben wir einen Microlino-Interessent,
okay,
der möchte mitfahren. Mhm. Und ich meine, 300 Kilometer, da kann man dann schauen, dass man vielleicht noch irgendwie so an einer Ecoflow oder so mitnimmt oder an Zusatzutensilien. Das wäre natürlich spannend und es ist auch in meinem Interesse, dass wir den Microlino bis nach Dakar mitnehmen, weil ich komme ja von der Leicht-Elektromobilität und es hat halt immer noch einen besonderen Flair für mich, zu zeigen, dass man auch mit kleineren Fahrzeugen tolle Sachen machen kann. Ja, aber nochmal zum Preis für dich, Jerome, du suchst dir jetzt einen Sponsor. Mhm. Du suchst ja ein Fahrzeugverleiher oder irgendeine Firma, die sowas testen möchte und dir so ein Fahrzeug gibt. Also wie gesagt, Ford Europe hatte ein Ford gegeben. Wir hatten einen Renault dabei, aber auch von Renault. Also es gibt wohl diese Interessen bei manchen Fahrzeugherstellern, so ein Fahrzeug nach Dakar zu senden und nicht mal irgendwie Kosten für eigene Mitarbeiter dafür auszusetzen. Ne? Also das hätte doch schon einen gewissen Reiz, Jerome. Beruflich weiß ich nicht, wie du das machst, aber das wäre wohl die größere Challenge.
Das wäre die größere Challenge, weil wir Lehrer haben zwar viele Ferien, aber nicht dann, wenn wir sie wollen. Das ist das Problem. Ja, und ihr seid halt unterwegs, wenn ich halt unterrichten muss.
Ja, stopp. Wir sind ja so ein bisschen in muslimischen Ländern unterwegs. Und da ist der Ramadan. Und der Ramadan ist nächstes Jahr noch früher. Also aktuell sind wir gerade im Ramadan. So viel auch zum Thema Espresso. Espresso während Ramadan. Auf jeden Fall werden wir überlegen, ob wir nächstes Jahr nicht Anfang Januar schon losfahren.
Vergiss es, da muss ich unterrichten.
Du bräuchtest immer noch jemand, der dir das Fahrzeug bis nach Agadir fährt und der das dann von Dakar wieder zurückfährt. Aber mit der Community lässt sich das doch alles irgendwie arrangieren.
Ja, klar. Alles lösbar.
Ja, wir können uns doch die Klinke in die Hand geben, Jerome. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Oder so. Nein, aber ich denke mir, aber das ist dann doch schon eine ganz schöne Herausforderung, wenn man da durch die Gegend fährt in Afrika. Gab es da so irgendwie Situationen, wo du gedacht hast, oh, jetzt geht's schief, jetzt muss ich aufpassen, oder ist alles komplett glatt gelaufen?
Ich sag mal so, es ist wirklich was anderes. Also die Rif Maroc ist nichts dagegen. Und wir haben sehr fitte Leute dabei gehabt, die auch schon reiseerfahren sind und wie gesagt auch in der Sahara waren. Mhm. Und jedes Team ist einmal an seine persönlichen Grenzen gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch das Orga-Team. Also für uns war das auch so eine Art Teambuilding. Und also gerade die Grenzsituation und alles Mögliche, es war auch für uns ein gutes Teambuilding. Und deswegen auch nur mal Thema Teambuilding. Building, also wer irgendwie so eine Firma hat und irgendwie Mitarbeiter hat und schauen möchte, ob die nach so einer Tour immer noch miteinander reden, dann hier mal mitschicken. Wenn es dann passt, dann Mitarbeiter immer behalten. Also das ist schon halt was anderes, ne? Es ist ein Abenteuer, aber auch in der Gruppe, ne? Also die Gruppe muss zusammenhalten. Wir hatten auch schon Fahrer-Beifahrer-Probleme. Also wenn ihr kurz davor seid zu heiraten, ne? Vielleicht macht ihr auch so eine Tour mit.
Danach wisst ihr, ob ihr wirklich zusammenpasst.
Das ist wirklich so, da kommt man einfach in Extremsituationen, da schaut man schon, da merkt man, wie sich Leute dann verhalten. Ja.
Seid ihr dann in Kolonne gefahren oder jeder für sich?
Teils. Hängt auch von der Strecke ab. Also meistens sind wir morgens los und haben uns dann irgendwo abends dann wieder getroffen. Manchmal sind wir zusammengeblieben. Gerade bei Grenzübergängen war das relativ wichtig. Im Nationalpark haben sich auch die Gruppen geteilt. Da waren dann die Offroader, die haben eine anspruchsvollere Strecke genommen. Und dann waren halt die halt nicht so viel Luft unter der Karosserie hatten. Also die Bodenfreiheit dann eher geringer. Und die haben dann eine einfache Strecke genommen. Da bin ich auch froh. Das wusste ich auch nicht, ob das klappen würde. Und weiß jetzt, dass wir auf jeden Fall Fahrzeuge mitnehmen können, die nicht so viel Bodenfreiheit haben. Das war jetzt auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, weil da waren die ein oder anderen verunsichert, weil ich bin letztes Jahr halt auch so eine Nationalparkpiste gefahren, da war ich mir nicht sicher. Also mein Bus selber ist höher gelegt, wie das bei anderen so ist. Und da gibt es seit diesem Jahr eine Umgehungsstraße, die immer noch durch den Nationalpark fährt, aber halt teilweise asphaltiert ist. Und das war so das Wichtigste, was ich jetzt auch rausgefunden habe. Also wir können wirklich jedes Fahrzeug mitnehmen, auch ein Microlino.
Wie haben denn die Menschen in Afrika reagiert, in den verschiedenen Ländern, auf eure Autos? Ist das aufgefallen oder hat man das gar nicht mitbekommen?
Doch, hat man mitbekommen und vor allem dann auch bei den Ladeparkplätzen. Und ich meine, so ein Audi e-tron mit so perfekt ausgerüsteten Sahara-Reifen, da fällt einfach auf. Aber auch so ein Tesla X, wenn er seine Flügel natürlich ausbreitet, ne, das ist natürlich so ein Hingucker. Der Mustang war farblich ein mega Hingucker, der weiße Kia Niro eher nicht. Was ganz interessant war, manchmal, also einmal waren wir im Senegal, das sind so Plätze, wo sich einfach alle treffen, die Offroad und Overlander-mäßig unterwegs sind. Und da hat uns tatsächlich ein Deutscher so ein bisschen blöd angemacht, was uns denn einfallen würde, wenn die Afrikaner eh schon so wenig Strom haben, denen auch noch den wenigen Strom wegzunehmen. Ja, war ein Deutscher, was auch sonst, ne? Mhm. Da musste ich ein paar Mal schlucken. Auf der anderen Seite habe ich dann doch mal drüber nachgedacht. Ich meine, jetzt mal unabhängig davon, dass er so ein Dieselfahrzeug fährt und auch Diesel nicht in Afrika, wächst oder vom Himmel fällt, ja. Sondern auch alles irgendwie importiert wird und dass das auch wieder Energie braucht und so weiter und so fort. Aber es ist doch eigentlich schade, dass man so debattiert. Also es war dann auch so ein geschlossener Kopf, da konnte man auch gar keine gescheite Diskussion anfangen. Schade, dass man sagt, hier liegt so viel Potenzial in Afrika, was Wind- und Solarenergie angeht. Dass man, wenn man sagt, Strom wäre knapp, Strom ist nicht knapp. Das Problem ist, dass das Netz instabil ist, aber nicht, dass der Strom knapp ist. Aber selbst wenn er das wäre, dann ist es doch eine tolle Motivation, da einfach weiter dran zu gehen. So wie es jetzt einfach eine Motivation ist, einfach die Netzinfrastruktur zu stabilisieren. Aber was ist es denn? Du nimmst irgendjemandem was weg. Ich hätte eher Bedenken gehabt, wie das ist, wenn man mit so teuren Fahrzeugen in solche Länder fährt. Das wäre mein Argument gewesen. Wie fühlt man sich da? Aber da muss ich auch sagen, die Oberschichten in diesen Ländern, also die fahren auch alles Mögliche. Da muss man sich nicht schlecht fühlen. Ne? Und dieses Gefühl hatte ich nicht, dass von außen diese Kontraste so negativ bewertet werden. Ich hatte das eher für mich, das Gefühl, wenn man dann neben Eselskarren und Menschen, die ihre Sachen auf dem Kopf tragen, einfach rumfährt. Aber von der Bevölkerung hatten wir das nicht, also diese Vorstellung. Das war eher unsere Moral, aber nicht, dass wir irgendjemandem den Strom wegnehmen würden.
Ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich habe da so eine App, wo ich nachgucken kann, wie der Strom im jeweiligen Land produziert wird. Ich habe jetzt mal Senegal gemacht. Da kommt tatsächlich auch was von Solar- und Windenergie, aber ja, insgesamt 85,9% des Stromes im Senegal jetzt im Moment, wenn wir aufzeichnen, kommt von Öl. Das ist natürlich ein Problem, weil auch wenn das von Öl kommt, was natürlich nicht so toll ist, seid ihr trotzdem energieeffizienter als jeder Verbrenner. Das muss man halt auch sagen. Aber klar, man wünscht sich natürlich, dass der Strom eben nicht von Öl kommt. Wie ist denn das in den afrikanischen Ländern? Die haben doch eine Sache, die wir ja nicht so haben, nämlich Sonne ohne Ende. Zumindest mal, wenn man so Richtung Äquator fährt. Die haben doch eigentlich die Möglichkeit, viel mit Solarenergie zu machen. Machen die das? Offensichtlich, zumindest im Senegal, machen sie zwar Solarenergie, aber nicht so wahnsinnig viel.
Also Marokko, Mauretanien läuft. Also Mauretanien ist wahnsinnig dabei. Marokko eh. Und im Senegal, die haben gerade einen Regierungswechsel gehabt mit Präsidenten Pionpo. Ich gehe davon aus, dass es da auch kommt, aber windmäßig sehe ich Senegal nicht dort, wo Mauretanien und Marokko ist, aber eher Solar, ja. Aber es sind einfach, die haben einfach wirklich, ja, Strukturprobleme im Land selber. Also da merkt man auch was Grenzen angeht, was Bestechung und Polizei. Es ist einfach nochmal was anderes als Mauretanien und Marokko. Aber ich wünsche es mir für die Zukunft und weil du Senegal gerade angesprochen hast, wir sind tatsächlich einem Tesla begegnet, Senegal, und der hat uns erzählt, dass sie jetzt schon 8 Teslas sind in ganz Senegal. Also es fängt ganz, ganz, ganz langsam an. Mauretanien hat ungefähr 4 Tesla. Also es kommt. Und das ist auch so eine Sache, die mit der Rive du Dakar, es ist doch schön, wenn man einfach, ne, wie bei uns, wenn wir mal 15 Jahre oder 20 Jahre zurückdenken, damals, wenn man auf dem Supermarktparkplatz mit seinem Elektrofahrzeug gestanden ist, dann kamen alle und haben einen bequatscht. Das passiert mir in Deutschland nicht mehr oder kaum mehr. Und so hat es bei uns doch auch angefangen. Und dass wir da diese Netzstrom, Drehstrom-Community hatten und so weiter. Und das ist halt das Schöne jetzt, Mauretanien und Senegal, es fängt an.
Okay. Ich habe jetzt nochmal geguckt, Marokko jetzt gerade im Moment, also wir zeichnen um 18.30 Uhr auf hier und Windenergie, ein Viertel der Energie in Marokko, immerhin Windenergie, ganz wenig Solarenergie, aber da ist vielleicht die Sonne, ich weiß nicht, ist die Sonne schon bei euch untergegangen oder geht gerade unter? Kohle.
Heute ist Sandsturm. Von dem her macht das mit der Windenergie eigentlich Sinn, ja.
Ja, absolut. Und dann kommt aber auch viel von der Kohle. Lass mich gucken, da steht aber nicht dran, wie viel Prozent das sind, aber viel Kohle, mehr als Windenergie. Und dann haben wir ja noch Mauretanien, da kommt gerade viel Solarenergie und Wasserkraft, guck an, und Windenergie ein bisschen und der Rest ist unbekannt. Genau. Also es passiert schon ein bisschen was, aber ja, die müssen sich auch noch mehr auf den Weg machen, was die Generierung von Strom aus umweltfreundlichen Quellen betrifft, klar. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt so Hubs sozusagen gehabt, wo ihr Strom gezapft habt. Wie ist denn das Energienetz, also das Stromnetz in den verschiedenen Ländern? Ist das vergleichbar mit unserem Stromnetz oder gibt es da ständig Stromausfälle?
Mauretanien hat 2 bis 3 Mal die Woche Stromausfall, was sehr, sehr viel ist. Stell mal vor, sowas wie in Berlin passiert alle 2, 3 Mal die Woche. Da wäre was los bei uns. Senegal wohl weniger. Und tatsächlich in Mauretanien haben unsere Teams das eben, wie gesagt, auf der Rückfahrt bemerkt. Ich selber habe es in Südmarokko einmal auf der Rückfahrt bemerkt. Da ging dann auch keine Espressomaschine mehr, da ging gar nichts mehr in der Stadt. Da saßen wir gerade im Café und wollten Kaffee trinken und ja, es ging dann 2 Stunden später wieder. Aber das leitet mich ein bisschen zu der Diskussion. Wir hatten ja als Begleitfahrzeug ein Hybridfahrzeug dabei. Erstens haben wir ein Hybridfahrzeug von Renault gestellt bekommen hier in Marokko. Und zweitens habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich fühle mich besser, wenn ich als Organisatorin dann doch ein bisschen flexibler bin, falls irgendwie doch ein Unfall wäre, wenn irgendwas ist, wenn wir irgendwas holen müssten. Ne? Wenn ich in einem Land bin, was eine instabile Strominfrastruktur hat, macht es Sinn, mit Hybridfahrzeugen anzufangen. Das ist gerade eine Diskussion, die wir auch intern haben, auch weil nach dem Motto, macht es Sinn, mit einem Hybridfahrzeug so eine Rallye mitzufahren. In Marokko wird die Ladeinfrastruktur gerade wieder ein bisschen schlechter. Also ich kann auch nicht mehr nach Marrakesch fahren. Man kann nicht mehr von Marrakesch nach Agadir fahren, weil die wichtigen Ladesäulen dazwischen funktionieren nicht mehr. Ist es zum Beispiel eine von Total oder einfach auch von den großen Ladesäulen, Betreibern, die werden einfach seit einem halben Jahr nicht mehr repariert. Warum, weiß ich nicht. Es ist aber jetzt so, dass die Tendenz steigt enorm Richtung Hybridfahrzeuge. Und ich hatte da auch eine längere Diskussion mit Renault drüber und Renault sagt auch gerade, also Elektrofahrzeuge laufen nicht, es laufen Hybridfahrzeuge in Marokko. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn man auch nach Mauretanien oder Senegal schaut, wo einfach noch kaum Ladeinfrastruktur vorhanden ist, aber es Leute gibt, die sagen, wir würden aber gerne elektrisch fahren. Und wenn ich jetzt nach Dakar schaue, Dakar ist eine Smogwolke, also macht keinen Spaß, in Dakar zu atmen. Würde es nicht Sinn machen, wenn man zumindest mit Hybridfahrzeugen anfangen würde in der Stadt? Also so, es geht mir seit ein paar Tagen geht mir das durch den Kopf und wir diskutieren das auch in der Gruppe. Es gibt die einen, die sagen eindeutig Kontra. In Europa würde ich auch sagen eindeutig Kontra. Wir brauchen keine Hybridfahrzeuge mehr, aber wie sieht das in solchen Schwellenländern aus? Macht das Sinn?
Ich meine, das macht ja nur Sinn, elektrisch zu fahren, wenn ich die Infrastruktur dafür habe. Und wenn sie einfach nicht da ist, dann macht es einfach auch keinen Sinn. Dann macht es natürlich Sinn, mit Hybrid
unterwegs
zu sein.
Wäre dann ein Hybrid besser als ein Verbrenner? Und ich sage ja.
Ja, in dem Fall schon. Wenn du auch ab und zu elektrisch laden kannst. Also das muss dann schon auch natürlich
vorhanden sein. Das muss dann halt eigentlich zwingend quasi der Denkanstoß sein, zu sagen, okay, jetzt habe ich ein System, was beides kann, dann möchte ich auch beides nutzen können und dann kommt die Infrastruktur und dann kommt die Umstellung. Also den Gedankengang kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich, denke ich mir, warum macht das ein Automobilhersteller nicht ähnlich wie Tesla und sagt, okay, es gibt die Infrastruktur dort nicht. Die kann deswegen keine Elektroautos dort verkaufen. Allerdings geht das ja insgesamt Richtung Elektroauto. Also macht es durchaus Sinn, auch für Afrika Elektroautos auf die Straße zu stellen. Warum machen sie nicht einfach die Infrastruktur selbst? Ja, also mit Ladeparks, die sie selbst aufbauen, so wie das Tesla in Europa gemacht hat. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, Tesla musste in Europa einfach nur das Kabel anschließen, mehr oder weniger. Die Infrastruktur drumherum ist ja da. Insofern wäre es natürlich in Afrika eine größere Herausforderung. Aber warum stellt denn zum Beispiel Renault nicht ein Windrad auf, macht da einen Ladepark hin, macht Solar noch drumherum und dann kann man da auch Elektroautos verkaufen, wenn es da die entsprechende Infrastruktur gibt. Und wenn man sich vielleicht mit anderen Herstellern zusammentut, so wie man das ja auch mit Infineon gemacht hat, das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, da einfach mal rein zu investieren. Wahrscheinlich werden sie sich sagen, ja gut, aber die Leute in Afrika haben vielleicht auch nicht die Kohle, um sich Elektroautos zu kaufen. Das ist vielleicht dann nochmal die andere Seite der Medaille. Ne?
Du darfst nicht vergessen, es ist die Oberschicht und die anfängt. Wer hat bei uns damals einen Tesla für über 100.000 Euro gekauft? Es war eigentlich auch, es waren gut verdienende Leute. Ne? Wir haben jetzt ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis wir jetzt gebrauchte Elektrofahrzeuge hatten oder bis so ein Twizy kam und so weiter, wo man auch sagte, okay, das ist für den einen oder anderen jetzt auch interessant. In Afrika ist das ähnlich. Es wird mit der Oberschicht anfangen, sehe ich in Marokko. Und die haben aber auch so viel Geld, dass das kein Problem ist, ja.
Du kriegst ja im Moment den Dacia hier in Deutschland mit der Förderung für 6.000 Euro, wenn du die Förderung voll ausnutzen kannst. 6.000 Euro für einen Neuwagen, der, finde ich, für Afrika gar nicht so ungeeignet wäre. Also gut, da ist aber auch Förderung mit drin. Doppeln wir mal den Preis auf 12.000 Euro, aber das wäre ja schon mal ein Preis, den sich vielleicht auch die Mittelschicht dort leisten kann.
Ja, du hast dann noch Zoll und du hast dann nochmal Steuern und das ist das Nächste. Selbst Marokko schafft es nicht, die Fahrzeuge vom Zoll zu befreien und das sind nochmal 20% auf dem Neupreis. Wenn du wieder 100.000 Euro Fahrzeug hast und zahlst nochmal 20% drauf, dann es wird irgendwann so kommen. Es ist ein Entwicklungsprozess und Afrika wird, glaube ich, schneller sein als wir. Wir haben jetzt 15 Jahre gebraucht oder waren 20 Jahre in Diskussion mit E-Mobilität, bis wir jetzt da sind, wo wir heute sind. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten 5 Jahren in Afrika aussieht und mittlerweile, also aktuell erinnert mich die Situation so, wenn wirklich jemand elektrisch fahren wollen würde, so richtig mit nicht nur ich bin so cool und ich habe ein Elektrofahrzeug und ihr nicht, ich bin so fortschrittlich, sondern wirklich aus ökologischen Gesichtspunkten. Und das vermisse ich hier auch so ein bisschen bei den E-Pionieren in Marokko. Das war damals in Deutschland ein bisschen anders. Also bei den E-Pionieren, das waren alles nachhaltige Leute. Und hier ist es eher so, schau mal, ich habe da was ganz Tolles und modern und das ist ein bisschen schade. Aber wenn man jetzt wirklich diese nachhaltigen Gründe hätte, dann würde man doch auch so eine Drehstromnetzbörse oder wie auch immer bei sich zu Hause oder anderen Leuten anbieten und da eine Initiative machen, wo man sagt, so wie wir das jetzt gemacht haben, wir haben mit 3 Städten, die wir jetzt, wo wir jetzt Ladeinfrastruktur in Mauretanien gelegt haben, kann ich einmal Mauretanien durchqueren. Es kann jetzt sozusagen jeder Mauretanien durchqueren, weil wir 3 einfache Ladeinfrastrukturmöglichkeiten gelegt haben. Hm. Ist doch toll. Und ich weiß nicht, ob ich es im Vorgespräch hatte ich es erwähnt, hier noch nicht. Ich habe gerade zu Besuch den Marc, der fährt mit seiner Energica aus Deutschland Richtung Südafrika und ist jetzt hier gerade zu Besuch bei mir. Und der zum Beispiel kann jetzt einfach toll mit seinem Elektromotorrad durch Mauretanien fahren. Und sonst wäre es ein Problem gewesen. Unser Elektrotrucker Tobias möchte genau auch durch diese Länder fahren. Ist doch toll, wenn er weiß, okay, ich muss mir schon mal keine Gedanken um Senegal und Mauretanien und Marokko machen. Ja, und ich würde mir dann auch irgendwie wünschen, wenn Tobias dann so weit ist, dass er uns natürlich auch mitteilt, wo er dann in den anderen afrikanischen Ländern geladen hat und eventuell dort auch nur eine einfache rote CE-Steckdose lassen würde. Das wäre natürlich toll. Wenn wir so ein bisschen miteinander arbeiten, dann...
Wobei LKW mit 32 kW laden, ich glaube, das dauert ein bisschen.
Ja, aber wenn ihr mit einer Schuko-Steckdose mit
6 Ampere... Das dauert noch länger. Das dauert noch länger. Absolut richtig. Wenn ich jetzt da teilnehmen möchte, wo kann ich mich dann informieren im Internet, wenn ich nächstes Mal mit der Reef to Maroc mit dabei sein möchte? Nicht mit Reef to Maroc, sondern Reef to Dakar.
Ja, die Reef to Dakar wird ja vom Reef Maroc-Team organisiert. Also es ist immer unsere Webseite, die reefmaroc.com.
Okay.
Aber wo wir aktiv sind, ist auch wirklich Instagram. Da sieht man auch die ganzen Bilder, da sieht man die Kommentare. Das ist so unser Kanal. YouTube haben wir Videos, aber wir pflegen den nicht. Das ist einfach, wo wir die Leute so ein bisschen drauf verweisen können. Da gibt es Videos. Wir hatten eine Drohne dabei auf der Tour. Das Audi-Team wird einen Film draus schneiden. Es dauert noch ein bisschen, aber wir hoffen, im Sommer liefern zu können und da sind wir auch gespannt.
Ja. Dann, wenn ihr den Film fertig habt, schickt mir den Link und dann verlinken wir das auch hier im Podcast. Dann können sich das die Leute auch mal anschauen. Ich glaube, das ist eine super interessante Sache. Ja, Silvia Rutschin, Dankeschön, dass du dabei warst und uns berichtet hast. Und ich bin mal gespannt auf das nächste Jahr. Und vielleicht fahre ich ja dann, warum hat eigentlich die Musik jetzt geendet? Egal, ich mache es nochmal. Ja, so ist es halt bei mir. Ich gebe nicht auf und ich werde nachher noch Schlüssel suchen gehen. Also, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr dabei. Ich glaube eher nicht, weil ich muss leider unterrichten. Aber ich werde natürlich auch im nächsten Jahr bei euch dabei sein, moralisch und geistig, und werde immer ganz fest an euch denken, dass ihr da gut durch die Wüste kommt. Und wer Lust hat, da mitzumachen, ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Da kann man nachgucken. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einem neuen Thema. Dankeschön, Silvia, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Und tschüss, Jessica Reichelt. Ich bin Jerome Brunel. Bye, bye.